Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bahrain 1 liegt hinter uns, die erste Woche der Testfahrten, und wir haben natürlich nicht so viel gesehen, wie wir gerne wollten, aber genug, um drüber zu sprechen, und da freue ich mich sehr drauf. Und heute haben wir ihn, seit 10 Jahren der Frontmann von Starting Grid, der HP Baxter für unser Scooter. Herzlich willkommen, Kevin Scheuren.
Hyper, hyper!
Was haben wir denn noch für Songs?
Achso. How much? Ja. Ach. Kevin, die wichtigste erste Frage. How much is the fish?
3,50.
Gut, 3,50. Dann haben wir das auch geklärt. Ja, Kevin, Testfahrten, Bahrain 1. Ich finde den Trend, den du da gesetzt hast, den müssen wir jetzt auch komplett spielen. Es ist Bahrain 1 gewesen. Wir haben 3 Tage lang jeweils 1 Stunde im Free-TV sehen können und natürlich...
Ja, Free-TV ja nicht.
Free-TV. Natürlich nicht im Free-TV, aber mit bewegten Bildern bei den Kollegen von Sky oder F1 TV. Und wir konnten sehr viel darüber lesen, unter anderem auch bei Formel1.de im Live-Ticker. Und dort hast du ja auch in der Woche schon Livestreams gemacht. Und heißt, du bist bestens vorbereitet, denn ich plane heute dir ein paar zünftige Fragen zum Test und zum aktuellen Stand zu stellen. Aber als allererstes würde ich mal gerne deine erste Einschätzung, dein erstes Bauchgefühl zu neuen Formel 1 2026 hören?
Ich habe Bock. Also mein Bauchgefühl ist, ich habe einfach Bock. Ich habe diese 1 Stunde, die man die Autos fahren gesehen hat im Fernsehen, echt genossen. Also das ja schon mal gesagt, ich glaube vor 2 Wochen oder sowas, dass ich echt müde war, so am Ende der letzten Saison, am Ende des letzten Jahres. Aber jetzt, wo man die Autos wieder sieht, die neuen Lackierungen und auch diese Veränderungen an den Autos, und ja, man sieht schon Unterschiede. Man sieht Unterschiede zwischen den einzelnen Konzepten. Man sieht aber auch, dass das Fahren dieses Jahr viel interessanter werden wird für uns. Mal unabhängig davon, wie die Darstellung vielleicht ist und welche Modi es alles gibt. Der Fahrer muss wieder mehr ackern am Steuer. Und ich habe da echt Bock drauf. Ich freue mich dann nächste Woche, die kompletten Testfahrten sehen zu können, wann immer ich es will und nicht nur die letzte Stunde. Und dann habe ich echt auch Lust auf den Saisonstart. Also Melbourne kann eigentlich nicht früh genug kommen jetzt. Also ich freue mich dank dieser Testwoche noch mal mehr auf die Saison als eh schon.
Und bei dir? Ich glaube, Aston Martin wird dir widersprechen. Die freuen sich hoffentlich, dass Australien noch sehr weit weg ist. Ich freue mich auch riesig. Es war toll, die Autos wieder zu sehen. Das ist sehr spannend und auch für mich immer noch nicht einschätzbar, wie die Dynamik dann in einem wirklichen Rennen mit diesen Autos sein wird. Und von daher bin ich ultra gespannt, wie sich es darstellt. Wir hatten ja auch die ein oder andere Red Flag, weil Autos ausgerollt sind. Die Frage, wird man bis Australien so weit sein, dass das reibungslos über die Bühne geht? Oder werden wir dann auch mal wieder vielleicht mehr Ausfälle haben, mehr Autos, die eben nicht ins Ziel kommen? All das sind Fragen, die ich mir aktuell stelle. Und auch vorausschaue eben auf diese 2. Testwoche, wo wir erstens viel mehr sehen werden und wo wir auch vielleicht dann nochmal ein klareres Bild bekommen darüber, wie es einfach wird. Und was ich vor allen Dingen finde, Kevin, ich weiß nicht, wie es dir da geht, vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber ich finde doch schon, dass die Autos ein bisschen mehr auch an frühere Autos erinnern, ein bisschen schmaler wirken. Es ist natürlich in der Realität nicht wirklich viel, was es kleiner geworden ist, aber ich finde, optisch hat es doch ein bisschen was gemacht mit allem, oder?
Ja, und ich bleibe dabei, der Racing Bulls sieht aufgrund der Lackierung irgendwie nochmal schmaler aus als der Rest. Also ich kann das nicht sehen, dass der nochmal, ich weiß nicht, was es ist, ob es diese schwarze Umrandung ist, die das Ganze noch ein bisschen mehr einzieht dann quasi von den Seiten. Aber ja, auch wenn es nicht viel ist, was ich schade finde, also wegen meiner können die Autos noch ein Stück kleiner sein. Wir waren ja zusammen in der Formel-1-Ausstellung in Oberhausen. Die ist da übrigens noch bis April, glaube ich. Also geht da auf jeden Fall mal hin, ins schöne Ruhrgebiet, in schöne Oberhausen, und schaut euch die Ausstellung auf jeden Fall an. Es ist ein absolutes Muss für jeden Formel-1-Fan. Da kann man auch öfter hingehen. Und da haben wir das Auto von 2008 von Vettel gesehen, diesen Toro Rosso. So die Größe wäre eigentlich perfekt, finde ich. Aber ich finde die neuen Dimensionen, auch mit den Frontflügeln und so, das kommt wieder ein Stück weit dahin. Also mir gefällt das von außen, was wir gesehen haben, richtig, richtig gut. Und auch wenn es nicht viel ist, was uns genommen wurde an Dimensionen, das kleine bisschen, finde ich, tut den Autos gut. Dazu sind die Reifen ja auch ein bisschen schmaler geworden. Ich finde, das sieht man sogar viel deutlicher. Also ich finde gerade die Vorderreifen wirken viel, viel schmaler noch als letztes Jahr, auch wenn sie in den Zolldimensionen im Durchmesser gleich geblieben sind. Ja, also so Kleinigkeiten, die auf jeden Fall Lust auf mehr machen.
Ja, und das Erste, was aber auch aufgefallen ist, Kevin, es scheint nicht mehr so einfach zu sein, diese Autos zu fahren, zumindest zum aktuellen Standpunkt. Die erste Beobachtung, die mir so aufgefallen ist, war, dass viele mit dem Heck immer wieder gerutscht sind. Du hast ja bei uns in der Telegram-Gruppe auch gesagt, du siehst Oversteer und Understeer. Jetzt, wo wir wirklich mal 3 Tage Bewegtbilder haben, was glaubst du? Wird das fahrerisch anspruchsvoller sein? Werden wir da vielleicht auch mal den einen oder anderen haben, der sich wirklich mal von der Strecke kreist?
Ja, zu 100%. Also du hast einfach so viel zu beachten bei den verschiedenen Zonen, die du hast, sei es jetzt eine Aktivierungszone für die Flügel, sei es eine Aktivierungszone für den Overtake-Modus, für den Boost-Modus, den du ja eh dann über eine Runde auch nutzen kannst. Und ja, was man sehen konnte, fand ich, war ein Untersteuern in die Kurve rein, insbesondere nach den harten Bremszonen, und ein Übersteuern aus der Kurve raus, weil dann ja auch die elektrische Energie reinkickt und du dann immer so diesen leichten Rutscher hast. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr mal E-Karts fahren geht oder so, dass ihr dann bei der Beschleunigung, wenn ihr mal in der Kurve so ein bisschen reinrutscht, dass das dann hinten nochmal schwänzelt, weil eben diese Energie so schnell reingeballert wird. Und ja, es wird anspruchsvoller. Die Fahrer müssen viel, viel, viel mehr machen. Also es gibt ja Fahrer, die finden das total kacke. Ja, also die würden am liebsten, so wie Max Verstappen, einfach komplett durchknallen und dann ist gut. Und dann gibt es Fahrer, die, glaube ich, darin auch total aufgehen, weil es so ein bisschen was von also noch viel mehr von so einem Videospiel hat, im Grunde genommen, wie viele Knöpfe du drücken kannst, um dein Auto zu steuern. Dann hast du das Energiemanagement im Auge. Also es geht ja nicht nur darum, wie du das Auto wirklich auf der Strecke fährst, sondern auch, wie du all das einteilst, was du hast. Sei es das Benzin oder sei es die elektrische Energie. Wann setzt du sie ein? Wie viel setzt du ein? Wie gehst du in die Kurve? Wann musst du vom Gas gehen, um zu rekuperieren? Also das sind alles Facetten, die das Fahren in der Formel 1 sehr viel anspruchsvoller machen. Aber ich nehme jetzt mal exemplarisch schon Arvid Lindblad raus, der als Rookie in die Formel 1 kommt, als einziger Rookie in die Formel 1 kommt und der auch gesagt hat, ja, es ist natürlich komplett anders zu fahren als ein Formel-2-Auto und wir müssen viel, viel mehr beachten, aber es macht immer noch viel mehr Spaß, als ein Formel-2-Auto wirklich zu fahren. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Indikator dafür. Du siehst einen Lewis Hamilton, der motiviert scheint, der sich dieser Herausforderung stellt. Fernando Alonso ist aktuell mit anderen Sachen beschäftigt bei Aston Martin und Max Verstappen, der wird das trotzdem hervorragend machen, auch wenn er sich jetzt aufregt über die Autos. Und ich glaube, wenn wir da mal 3, 4 Rennwochenenden gesehen haben und dann das Feedback der Fahrer nochmal nehmen, ich glaube, wenn man das mal im Renntrim gesehen hat und die Fahrer natürlich das auch dann gefahren haben, dann werden sie vielleicht ein bisschen gnädiger draufschauen, wenn sie jetzt noch ein bisschen kritisch sind. Aber ja, einstweilen, glaube ich als Fan, und das habe ich auch in unseren Gruppen, Starting with F1 Fans auf Telegram, auf Facebook, Community, die Chat-Community ist ja auch immer geöffnet auf Facebook, Starting with Fans auf Telegram und im Discord-Channel gelesen. Wir wollen doch, dass es anstrengend ist, Formel-1-Autos zu fahren. Wir wollen doch, dass es anspruchsvoll ist, Formel-1-Autos zu fahren, und das wird es 2026.
Du hast gerade Max Verstappen schon angesprochen. Er hat natürlich schon so ein bisschen wieder für Furore gesorgt. Er sagte ja in einem Interview, dass die neue Formel 1 so ein bisschen ist wie Formel E auf Steroiden. Auch Fernando Alonso, der hat sich heute nochmal geäußert. Da ging es explizit um die Kurve 12. Eine Kurve, bevor es in die letzte rechts vor der Geraden geht, die in die letzte Kurve führt. Ich hoffe, ihr wisst genau, wo ich gerade bin. Die man früher mit wesentlich mehr Geschwindigkeit gefahren hat, weil man jetzt eben auch Energie sparen muss in der Kurve. Und er hat sich da auch hinreißen lassen, zu sagen, das würde jeder Chefkoch mittlerweile gefahren kriegen. Wie du sagst es gerade, er wird wahrscheinlich auch aktuell sowieso im Bauch grummeln. Auf der anderen Seite gibt es dann eben auch Fahrer wie Lando Norris, die sich da positiv geäußert haben und gesagt haben, unter anderem, ja, wenn Max Verstappen es nicht mag, kann er ja aufhören. Natürlich ein bisschen auch polemisch, so wie Max es gemacht hat, aber aktuell sind die Lager ja so ein bisschen gespalten. Glaubst du, dass es vielleicht sogar dadurch, dass es ja doch eine sehr andere Formel 1 ist, auch einen Fahrer geben kann, der wirklich einen Push bekommt, einfach weil ihm diese Autos viel mehr liegen und der ja vielleicht auch so ein bisschen die Gewinnformel findet durch seine Fahrweise, durch bewusstes Einsetzen der einzelnen taktischen Hilfen, dass wir vielleicht auch eben einen Fahrer sehen, der den wir gar nicht so auf dem Schirm haben, der plötzlich viel weiter vorne mitfährt und viel bessere Leistung bringt?
Ja, auf jeden Fall. Also es wird, denke ich, garantiert 1, 2 Fahrer geben, die unter diesen Bedingungen sogar über sich hinauswachsen können, weil sie vielleicht ein paar mehr Kapazitäten im Kopf haben, um das alles hinzubekommen, weil sie relativ schnell auch im Renntrim einen Zugang dazu bekommen, diese Einstellungen vorzunehmen, die richtige Energieeffizienz in das Auto zu bekommen und das Ganze dann auch über ein ganzes Rennen hinaus auf die Strecke zu bringen. Und gleichzeitig wird es aber auch Fahrer geben, die darunter, glaube ich, sehr leiden werden, die unter diesen Anforderungen so ein bisschen, ich will nicht sagen zerbrechen werden, die aber Probleme bekommen werden. All die Fahrer wie Alonso und Verstappen, da mache ich mir keine Gedanken. Also das wird funktionieren. Ja, auch in Lewis Hamilton, glaube ich, der wird das hinbekommen, weil Lewis Hamilton grundsätzlich offen ist für Neues. Dann hast du so diese Spitzenfahrer, die natürlich den nächsten Schritt gehen wollen, wie Charles Leclerc, George Russell, Kimi Antonelli, die werden das auch hinbekommen. Weiter hinten sehe ich dann eher Probleme bei so Fahrern wie Franco Colapinto, der ja selbst beim Teststart, beim Durchdrehen der Räder fast das Auto in die Wand gesetzt hat. Und so wird es mit Sicherheit den ein oder anderen Fahrer im Mittelfeld geben, der auch aufgrund des engen Mittelfelds, was es vermutlich wieder sein wird, so es die Testfahrten uns jetzt dargestellt haben, die von Rennen zu Rennen echt Schwierigkeiten haben können oder eben plötzlich viel, viel besser sind als der Teamkollege. Ne? Also was ist, wenn Alexander Albon das plötzlich besser hinbekommt als Carlos Sainz? Dann reden wir doch wieder ganz anders über dieses Teamduell bei Williams. Das wird interessant sein zu sehen, weil eben die Strecken auch so unterschiedliche Vorkehrungen benötigen für die neue Formel 1, sag ich mal. Ne? Australien ist anders als China. China ist anders als Monaco. Monaco ist definitiv anders als Monza. Monza ist nochmal anders als Baku. Und so kannst du den Kalender durchgehen. Und so könnte es von Wochenende zu Wochenende ganz verschiedene Schwierigkeiten und sehr Positives für die verschiedenen Fahrer geben. Also ich finde es cool. Ich finde es einfach cool, jetzt mal nicht zu wissen von einem Rennwochenende. Also außer natürlich so das Kräfteverhältnis der Top 4, dass die vor dem Mittelfeld stehen. Das steht außer Frage. Aber dass du die individuelle Klasse der Fahrer noch mal ein bisschen mehr siehst und gar nicht mal nur die individuelle Klasse des Fahrers beim Fahren, sondern die individuelle Klasse des Fahrers bei den mentalen Kapazitäten, das alles so hinzubekommen, was du jetzt leisten musst in der modernen Formel 1, das finde ich spannend.
Du hast gerade Franco Colapinto angesprochen, der hat heute ein bisschen Slapstick bei der Startübung geliefert. Am Ende gab es nochmal eine Startübung, wo die Ampel angeschaltet wurde, beziehungsweise ausgeschaltet wurde natürlich und mehrere Fahrer sich da aufgestellt haben. Das war so der einzige Punkt, wo ich so ein bisschen Sorge hatte, denn es plötzlich gingen die Ampeln eben aus und einige Autos blieben stehen. Manche kamen weg, einige blieben stehen. Und das hat mich natürlich sofort an so die Ende der 90er erinnert, Anfang der 2000er, wo wir ja öfter mal bei einem Start Autos hatten, die dann einfach stehen geblieben sind. Franco Colapinto ist dann zu allem Überfluss ja auch noch auf dem Weg in Kurve 1 wieder in den Anti-Stall gekommen. Wirkte eben nicht gut vorher, du hast es gerade angesprochen, beim letzten Warmfahren vor Einnahme der Startposition ins Gras gekommen. Sah wirklich nicht gut aus, was der Argentinier da gemacht hat. Glaubst du, denn das war auch eine Sache, die ja so ein bisschen besprochen wurde, dass der Start wirklich eine ganz andere Dynamik bekommen hat, weil es ja auch zum Beispiel eine Sache gibt, dass wir wieder ein Turboloch haben werden. Die Fahrer dürfen die elektrische Energie beim Start selber ja noch nicht einspeisen. Heißt, sie müssen wirklich mit dem Verbrennermotor starten. Und laut den Aussagen der Fahrer bisher bräuchte es so ungefähr 10 Sekunden, bis man den Turbo so weit aufgeladen hat, dass er sofort bereit ist. Jetzt haben wir ja eben den Umstand, dass die vorne sind in der Startaufstellung, diese 10 Sekunden sicher haben werden. Die hinten sind, die als Letzter auf die Startposition fahren, die vielleicht aber gar nicht haben. Glaubst du, dass man da bis Australien noch eine Lösung findet? Oder meinst du wirklich, wir kriegen vielleicht wieder diese Chaos-Starts wie früher?
Auch ich muss mich entmuten. Ja, auch ich muss mich hier entmuten. Das hilft alles nichts. Zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen, finde ich, weil wir haben jetzt diese Startübung gesehen und ich habe es gerade auch nochmal gesehen hier. Das war schon kurios. Andererseits, warum soll es in der Formel 1 anders laufen als in anderen Formel-Rennserien? Ne? Da bleiben auch die Autos mal stehen am Start. Also das ist natürlich dann für die hinten starten, eine blöde Nummer. Aber man kann sich ja besser qualifizieren, um es ganz doof zu sagen. Nein, dann wird man eine Lösung finden. Ich bin mir sicher, dass man vielleicht sogar überlegt, ob man die elektronische Einspeisung nicht doch ein Stück weit zulässt, um zumindest diesen initialen Launch zu gewährleisten. dass man das hinbekommt, dass eben keiner stehen bleibt, weil es ja auch eine Gefahr ist. Ne? Es ist eine Gefahr. Wir haben das in der Formel 2 vor ein paar Jahren gesehen, wo, ich weiß nicht, ob es war Pietro Fittipaldi, der da irgendwo heftig auf einen anderen draufgefahren ist oder dem einer draufgefahren ist. Also das darf nicht passieren und soll auch nicht passieren. Deswegen glaube ich, dass man bis Australien schon eine Lösung finden wird. Ich denke mal, nächste Woche wird man schon ein anderes Startprozedere ausprobieren. Wie gesagt, eventuell mit der elektronischen Einspeisung ein Stück weit, damit man eben nicht in diese missliche Lage kommt, weil ja, es ist die Formel 1. Da sollten schon alle loskommen. Die andere Möglichkeit wäre, fliegen zu starten. Aber das kann es halt auch nicht sein. Deswegen glaube ich schon, dass man gemeinsam Fahrer und FIA da eine Lösung finden wird, die hoffentlich alle zufriedenstellt und es eben ausschließt, dass es zu solchen Szenarien dann auch beim Hauptrennen kommt. Aber wenn es so kommt, hey, dann ist es einfach so. Ja, dann gilt es einfach, damit umzugehen und ja, Prozesse zu optimieren, vielleicht auch beim Start zu optimieren, die man für sich selber optimieren kann. Du hast schon recht. Und die Fahrer auch, die gesagt haben, für die weiter hinten starten, wird es dann problematischer. Bin ich gespannt.
Ja, worauf wir natürlich alle gespannt sind, Kevin, ist die Kräfteverteilung in der Formel 1. Es war jetzt eine erste wirkliche Testwoche. Wir haben die ersten wirklichen Zeitentabellen jetzt gesehen. Ich habe mir das jetzt mal so rausgeschrieben, jetzt wo heute so ein bisschen vielleicht auch die Hüllen gefallen sind, was die Zeiten angeht. Da hätten wir aktuell in den Top 7, sage ich mal, folgende Reihenfolge. Das wäre Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull, Haas, Alpine und Audi. Jetzt haben wir ja schon in vielen Interviews gehört, dass die ersten vier sich eigentlich schon manifestieren. Die sind auch relativ weit vorne. Unter den ersten vier schiebt sich jeder so ein bisschen will jeder den anderen zum König machen, sagen wir es mal so.
Und man selber ist immer Vierter.
Und man selber ist immer Vierter.
Immer Vierter? Er ist super.
Der ist immer, also
außer die anderen sind immer Dritter. Ferrari war Dritter. Also.
Die haben Selbstbewusstsein. Die haben Selbstbewusstsein, genau. Was glaubst du, weil das ist ja jetzt auch für viele das erste Mal, dass sie einen Maßstab haben jetzt für diese Saison. Und es sind viele Hoffnungen bei den Fans, die Ferrari-Fans allen voran, die ja die Hoffnung haben, dass es mit Ferrari jetzt losgeht. Haas überrascht momentan, wirkt so ein bisschen zeitentechnisch, wie gesagt, das muss man immer ganz vorsichtig sehen, als Best of the Rest. Selbst Audi ist echt gut dabei, ist ungefähr mit Alpine da hinter Haas. Was glaubst du, wie sehr könnte sich das nächste Woche schon wieder ändern? Oder ist das schon so vom Bauchgefühl her was, wo du sagst, das könnte ich mir vorstellen, so könnten die in die Saison gehen? Ich weiß, es ist jetzt sehr, sehr kryptisch gefragt, aber es geht ja um unser Bauchgefühl so ein bisschen.
Ja. Ja, ich glaube, lass uns das Bauchgefühl nächste Woche nochmal verifizieren, weil ich glaube, dann bringen sie auch die weicheren Reifen noch mit, Pirelli. Also dann sehen wir nochmal fallende Zeiten, dann sehen wir nochmal was anderes, auch in den Quali-Runs. Also die Top 4 sind gesetzt. Das ist mal, ich denke, das ist klar. Ich denke auch, da geht es nur darum, ist Mercedes wirklich stärker als der Rest vom Motor her und woran liegt es? Das wird man ja erörtern, da wird es ein Meeting geben. Ferrari hat ja jetzt zum Beispiel gesagt, sie planen keinen Protest einzulegen gegen Mercedes. Finde ich auch sehr spannend. Ferrari übrigens auch ein Team, was ich nicht unterschätzen würde im Kampf ganz vorne, zumindest zum Saisonstart. Auch das erinnert ein bisschen an 2022, ehrlicherweise. Aber der Motor hat gut funktioniert, hat lange funktioniert, in welchem Modus auch immer. Aber am Ende waren es, glaube ich, 861 oder 862 Runden, die man jetzt mit Barcelona gefahren ist, weil man hat ja den Motor aus Barcelona die ganzen Tage drin gehabt. Und hinten raus hat man Hamilton ja den Motor Sprit leer fahren lassen. Und das war eben kein Motorschaden. Also das steht mal so ein bisschen über den Dingen. Und McLaren, finde ich, ist unterm Radar gewesen. Kann man ganz schwer einschätzen, wo die wirklich stehen. Vielleicht sogar vor Ferrari. Ich glaube, eher ein Stück hinter Ferrari. Also ich habe Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull. Das sind so meine Top 4 aktuell, weil ich glaube, Red Bull hat schon verhältnismäßig mehr gezeigt. Mussten sie aber auch, finde ich, weil sie halt schnell die Daten brauchen. Also sie brauchen am schnellsten die Daten, wenn es darum geht, zu gucken, wie sehr kann ich auf der Geraden Gas geben? Wie lange kann ich auf der Geraden Gas geben, bis ich runtergehen muss zum Rekuperieren? Das sieht dann, wenn du die Telemetrie ansiehst, so aus, als ob Red Bull jetzt ganz oben wäre. Und das sagt Mercedes ja auch. Aber ich glaube, dass es ein bisschen trügt, weil Red Bull eben sehr schnell die Daten braucht und sehr schnell die Daten testen muss. Und man hat halt im letzten Testtag dann auch gesehen, wenn Mercedes mal ein bisschen ernster macht, dann glaube ich, sind die schon das schnellste Paket im Feld. So, und dahinter hast du Haas und Alpine. Also Haas ist Stand jetzt sozusagen best of the rest, finde ich. Obwohl, wenn man das in Relation mit Williams setzt, ja, und mal so grundsätzlich sieht, wo Williams herkommt aus Barcelona, nämlich gar nicht, und jetzt diese eine Testwoche in Bahrain hatte, bin ich auf nächste Woche gespannt, weil ich glaube, es wird sich zwischen Williams, Haas und Alpine erstmal ein bisschen balgen da im Kampf um Best of the Rest. Ganz hinten, ja, ist es, glaube ich, ziemlich deutlich, Cadillac und Aston Martin. Und da muss man echt sagen, es ist schon peinlich für Aston Martin, dass man da hinter Andretti ist. Kurze dramatische Pause, weil nichts anderes ist es ja. Also es steht Cadillac drauf, aber es ist Andretti, ja. Und das ist besorgniserregend. Und Audi ist so irgendwo dazwischen. Audi ist so irgendwo dazwischen, wo man nicht so 100% einschätzen kann, geht das jetzt eher nach vorne oder orientiert man sich eher nach hinten? Was aber positiv ist, muss man sagen. Also bis auf die kleinen Schluckauf-Sachen-Momente, die man hatte, finde ich, war das eine sehr, sehr gute Testwoche. Also es ist natürlich schwer und da bin ich auch auf eure Meinung gespannt. Also schickt uns gerne mal eure Hackordnung, die ihr aktuell seht, in den Kommentaren auf unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, Twitter. Seid ihr herzlich eingeladen, das zu tun. Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr kommentieren könnt, natürlich auch. Also wie ist eure Hackordnung? Also ja, können wir ja mal runterrattern. Also haben wir dann, was habe ich gesagt, Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull, Haas, Alpine, Williams. Wer fehlt mir da noch?
Dann Racing Audi. Bulls?
Racing Bulls, Audi. Vielleicht auf Konstanz. Und dann Aston Martin und Cadillac. Also die können sich ja nicht aussuchen, wer der Letzte ist. Also ja, das ist meine, das ist deine. Also hast du für dich eine Hackordnung ausmachen können?
Also die wäre tatsächlich relativ ähnlich. Also ich würde auch sagen, so Mercedes, ich habe McLaren noch so ein bisschen auf dem Schirm. Also Mercedes, McLaren wären tatsächlich so bei mir vorne. Dann Ferrari und Red Bull. Auch Haas, die gefallen mir wirklich richtig gut. Ja, dann Alpine und Audi. Ich glaube, das war ja letztes Jahr auch Alpine und Sauber, dass die sich immer zeitweise zumindest auch so ein bisschen da auf die Füße gestanden haben. Williams würde ich da auch nicht rausrechnen. Die Racing Bulls, das sehe ich so ein bisschen als Viererpack. Ja, und dann bleiben eben am Ende Cadillac und die Frage ist wirklich, wo sich Aston Martin, da habe ich noch kein Gefühl, da würde ich auch gleich später nochmal mit dir in die Tiefe gehen, noch gar kein Gefühl für, aber ich glaube vorne wird's spannend und wir haben vier Teams, die scheinbar erstmal weit weg sind vom Rest, was natürlich nicht ganz so gut ist, aber wenn die vier untereinander uns Action bieten, dann glaube ich, steht uns da echt eine coole Saison bevor.
Ja, gehe ich mit.
Und jetzt, Kevin, wollen wir weg von unserem Bauchgefühl und Fakten schaffen. Denn die Rundentabelle, das ist ja immer so der heilige Gral der Testfahrten. Wie viele Runden hat jeder gemacht? Und bevor wir dann jetzt gleich auf die einzelnen Teams eingehen und ich dem Kevin 11 fiese, lustige oder reißerische Fragen stelle, möchten wir die einmal hier durchgehen. Also letzter ist Aston Martin mit nur 206 gefahrenen Runden, abgeschlagenes Schlusslicht. Zehnter Mercedes tatsächlich mit 282. Auf Platz 9 ebenfalls ein Mercedes-motorisiertes Team Alpine mit 318. Auf Platz 8 mit 320 Runden Cadillac. Auf Platz 7 die Racing Bulls mit 327 Runden. Die große Schwester Red Bull Racing mit 343 Runden auf Platz 6. Audi macht von sich reden mit 354 absolvierten Runden. Dann Haas, das augenscheinliche Best-of-the-Rest-Team, hat 390 Runden gefahren. Ferrari 421 auf Platz 3. Und Williams und McLaren, die zwei britischen Traditionsteams, auf Platz 1 mit jeweils 422 Runden. Und nach einer kurzen Pause werden wir auf die einzelnen Teams eingehen und Kevin wird uns Rede und Antwort stehen. Bis dahin bleibt bitte dran bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Manche Fußballer werden Legenden, weil sie größer sind als das Spiel. Und manche, weil sie im entscheidenden Moment den größten Star aus dem Spiel nehmen. Guido Buchwald, der gehört zur zweiten Sorte. Im WM-Finale 1990, da macht er Diego Maradona unsichtbar. Nicht mit Glamour, sondern mit Auftrag, Plan und vor allem Disziplin. Diese Folge der 100 Fußballlegenden erzählt von 4 Jahren Warteschleife nach der WM-Ausbotung 1986, vom Herzschlagfinale 1992 mit dem VfB Stuttgart und von seiner zweiten Heimat in Japan. Guido Buchwald, der Mann, der Diego das Licht ausknipste. Überall, wo es Podcasts gibt, bei den 100 Fußballlegenden.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir gehen jetzt in die Tiefe, wir gehen auf die einzelnen Teams nach Bahrain 1 und wir fangen an mit dem Team, was die wenigsten Runden absolviert hat und vielleicht auch die größte Überraschung, das größte Gesprächsthema dieser Testfahrten ist. Und ich habe folgende Frage an dich, Kevin. Aston Martin, new e-car, same problems?
Super. Ach, eigentlich bigger problems, ehrlicherweise. Wenn man ehrlich ist, bigger problems. Und ich habe es auch in den Kommentaren gelesen, unter den Livestreams auf YouTube, auf dem Kanal von Formel1.de. Einigen ist das ja viel zu dramatisch, ne? Dass man jetzt schon sagt, ja komm, Aston Martin, so schlecht kann es doch gar nicht sein. Das Problem ist, wir hatten ja auch Kollegen vor Ort und man hat ja auch viel quer gelesen aus verschiedenen Ländern. Und das größte Problem in der Formel 1 ist, wenn international Deckungsgleichheit besteht in den Meldungen. Normalerweise hast du so manche spanischen Medien, die haben andere Infos als die Italiener und die Italiener haben andere als die Briten und die Briten als die Franzosen als die Deutschen und so weiter und so fort. So, und bei Aston Martin herrschte im Grunde genommen echt Deckungsgleichheit und alle waren sich einig, man ist zu weit weg. Und die große Frage ist ja, ist es Sandbagging oder ist es wirklich so schlimm? Sind es die 4 Sekunden Abstand zur Konkurrenz? Sind es quasi 1 Sekunde pro Monat, die man in der Entwicklung dahinter war? Tja, das ist die große Frage und die wird uns zwangsläufig Bahrain 2 erstmal ein bisschen beantworten können, weil da muss es dann nach vorne gehen, da muss es dann wirklich klarere Fortschritte geben in der Entwicklung des Autos, vielleicht sogar auch nochmal sichtbare Entwicklung am Auto. Liegt der Fehler im Motor? Liegt der Fehler in der Aerodynamik? Auch das wird man, glaube ich, in Silverstone jetzt ganz genau analysieren. Und ja, bisher muss man sagen, ist das Auto und der Motor im Gesamtspiel ein Flop. Und es ist schlimmer als mit Mercedes. Also es ist dramatischer. Es ist dramatischer und für ein Team wie Aston Martin eigentlich kein haltbarer Zustand.
Definitiv nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Kevin. Ich habe immer noch so diese kleine Stimme in mir, die mir sagt, die sandbaggen jetzt so krass und hauen in der nächsten Woche oder in Australien spätestens dermaßen einen raus, weil man einfach immer noch vor Augen hat, wie viele Millionen in dieses Team geflossen ist, wie viele Leute da abgeworben wurden, reingeholt wurden. Wir haben mit Adrian Newey eben den Guru. Wir haben mit Honda eigentlich einen Motorhersteller, der in den letzten Jahren die Formel 1 zusammen mit Red Bull dominiert hat. Eigentlich alle Puzzlestücke, die Erfolg versprechen. Und dann hast du dieses Puzzle zusammengebaut. Es ist einfach nur im ersten Moment grottenhässlich und ergibt keinen Sinn, ergibt kein Bild. Und ich weiß noch nicht, ich kann es mit mir noch nicht vereinbaren, zu sagen, die werden wirklich irgendwie hinterherhängen. Glaubst du, dass man dieses Puzzle noch umdrehen kann und dann plötzlich die Mona Lisa da drauf ist? Oder was ist so?
Ja, ich glaube, es ist schwer zu spekulieren, weil man einfach nicht, man kann nur draufschauen, man kann nur das für voll nehmen, was uns die Offiziellen sagen. Das Spannendste ist, dass am wenigsten Adrian Newey selber gesagt hat. Ob bewusst oder unbewusst, wir haben Stroll gehört, wir haben Alonso gehört, wir haben De La Rosa gehört, wir haben Krack gehört und kein Newey. Und das kann bedeuten, und man hat ja auch gesehen, Adrian Newey war sehr hands-on am Auto, hat sehr oft auf den Knien gesessen und hat mitgearbeitet am Auto, hat sich das genau angeguckt, Aufhängungsteile, Diffusor. Ich glaube, viel bei ihm natürlich sehr über den Windfluss. Er hat viele kleinere Elemente am Heckflügel zum Beispiel auch angebracht, so kleinere Wellen, die drin sind, die Luft noch dynamischer leiten sollen, vielleicht auch Dirty Air kreieren sollen. Ja, es steht und fällt vermutlich ein Stück weit mit dem Motor, weil es gibt Leistungsunterschiede, man kann die Drehzahlen nicht so hochfahren wie andere. Ist die Frage, ist es jetzt ein bewusster Schongang gewesen, dieses Wochenende oder diese Woche, um eben die Konkurrenz in Sicherheit zu wiegen, oder können sie in Bahrain 2 für die größte Überraschung sorgen, indem sie plötzlich wie Phönix aus der Asche kommen und den Leuten um die Ohren fahren, wo natürlich alle gucken würden und sagen würden, ha, ne, klar, sicher. Und die Frage ist ja auch, bis wohin zögerst du das hinaus? Also wenn du weißt, du hast es in dir, wartest du damit bewusst bis Melbourne, um so endgültig die große Überraschung zu sein und den Leuten Fragezeichen vor den Kopf zu schmeißen? Oder zeigst du schon ein bisschen mehr bei Bahrain 2. Sie müssten schon alle verdammt gute Schauspieler sein, wenn das so läuft, wie sich das die Aston Martin-Fans erhoffen und vor allem die Alonso-Fans erhoffen. Aber vielleicht sind sie es. Vielleicht gehört das mittlerweile zur Team-DNA bei Aston Martin dazu, so ein bisschen Schauspieler zu sein, so ein bisschen James Bond und so ein bisschen Bond-Bösewicht. Dürfen wir gespannt sein.
Ich gleite jetzt mal sehr ins Reich der Fabeln ab, Kevin. Aber eine Sache hat mich jetzt nicht mehr losgelassen, seit dieses bis jetzt desaströse Auftreten von Aston Martin so ein bisschen rauskommt. Könntest du dir vorstellen, dass die Ernennung von Adrian Newey zum Teamchef vielleicht irgendwie auch eine gesichtswahrende Idee ist, um Adrian Newey vom Auto eben wegzubekommen, weil man vielleicht wirklich gemerkt hat, schon vorher, dieses Auto hat gar nicht den Input, den wir uns erhofft haben und es ist vielleicht wirklich weit weg, oder glaubst du, das ist jetzt zu viel zusammengesponnen von mir?
Nee, nicht zusammengesponnen, aber ich glaube, dass die Ernennung von Adrian Newey folgerichtig ist für das, was Adrian Newey sein möchte, nämlich der Mann, der die Kontrolle hat. Ich stelle mir immer mehr die Frage, warum ist er wirklich von Red Bull weggegangen? So. Und viele dachten ja, es sei der Horner-Skandal gewesen. Viele sagen, es ist die fehlende Wertschätzung, die Christian Horner ihm entgegengebracht hat. Ist es aber vielleicht die nicht vorhandene Macht, die er hatte? Weil, wenn ich ihn so höre und wenn ich ihn so sehe, er ist schon sehr überzeugt von sich. Und kann er ja auch sein, die Erfolge sprechen für ihn. Aber will er irgendwie so ein bisschen Alleinherrscher sein und will er so ein bisschen zu sehr das Reißbrett unter Kontrolle haben und gibt es dann einfach nicht ab? Weil es sind ja auch schon fähige Leute unter ihm gescheitert oder gegangen bewusst. Ne? Sei es ein Dan Fellows, sei es ein Rob Marshall. Die sind alle gegangen. Ja? Ist vielleicht so eine leichte tyrannische Art vorhanden? Das wissen wir auch nicht. Das ist nur Spekulation, die dann vielleicht irgendwann die guten Leute auch wegtreibt. Und deshalb glaube ich nicht, im Gegenteil eigentlich. Ne? Also die Ernennung von Newey sollte ihm eigentlich noch mehr das Gefühl geben, du bist in der Kontrolle, du hast die Kontrolle über die Entwicklung des Autos. Naja, und mit Andy Cowell hat man ja eh nicht weiter geplant, ganz offensichtlich. Oder aus welchen Gründen noch immer hat das zwischen den beiden dann auch nicht funktioniert. Also auch da, ne, direkt mal jemand da gewesen, der vom Hof gegangen ist, und Mike Krack, der muckt hier nicht auf. Also der ist da, der ist froh, dass er da sein kann und ein paar Interviews geben kann und Social Media Videos drehen kann. Also ich will ihm nicht zu nahe treten, aber er ist ja komplett von der Bildfläche verschwunden. Ne? Also er ist nicht mehr als Alessandro Aluni Bravi bei Sauber war. So Statthalter für PR. Und das tut mir für ihn ja schon fast ein bisschen leid. Aber andererseits ist das, glaube ich, so ein bisschen auch das, was Adrian Newey ist. Nämlich jemand, der gerne die Kontrolle hat. Und deswegen war es nur folgerichtig, dass das jetzt so gemacht worden ist, wie es gemacht worden ist. Problem ist, die Fallhöhe wird natürlich riesig. Riesig. Na, wenn das jetzt nicht klappt, dann, glaube ich, ist die Legacy von Adrian Newey sehr in Gefahr.
Auf jeden Fall. Also das wäre, glaube ich, weil dieses Projekt eben mit so viel Vorschusslorbeeren und so viel, jetzt fehlen mir fast die Worte schon vor Ehrfurcht vor Adrian Newey, aber da wurde alles eben zusammengelegt, um diesen riesen Meilenstein zu schaffen. Alle Parameter wurden gemacht, einfach um dieses Team zur Weltmeisterschaft zu bringen. Und jetzt sieht es zumindest...
Lance zum Weltmeister zu machen.
Lance, of course Lance.
The Lance.
Because we're friends.
Brad.
Und ja, mal schauen, ob es eine lahme Ente bleibt oder ob Lance Stroll vielleicht doch noch mal eine Pole Position einfährt und dann wieder so schön jubeln kann wie damals in Istanbul. Gehen wir die Rundenleiter mal rauf und dann kommen wir zu Mercedes. Und da ist meine erste Frage an dich, Kevin. Hat der Stern schon Leuchtkraft verloren oder war es nur eine kleine Wolke, die vorbeigeschwebt ist?
Bitte. War nur eine kleine Wolke, die vorbeigeschwebt ist. Ich mache mir keinerlei Sorgen um die Vormachtstellung von Mercedes zum Saisonstart. Wenn wir jetzt mal kumulieren, was in Barcelona war und was jetzt ist, dann ist alles im Plan. Ja, es war das Einzige, was bitter ist, dass es immer Antonelli getroffen hat, wenn es darum ging, viele Runden abzuspulen. Und trotzdem war Antonelli dann am letzten Tag, am Nachmittag, der Schnellste. Und das zeigt, wie viel in dem Auto steckt, ohne dass du viel machen musst. über den Tag verteilt, über die Tage verteilt. Deswegen war es für Antonelli sicher bitter, dass er so viele Runden verloren hat. Für Mercedes selber absolut nicht besorgniserregend. Also es ist ein Wölkchen, aber der Stern leuchtet immer noch sehr, sehr, sehr hell, meiner Meinung nach.
Da werden sich die Mercedes-Fans natürlich drüber freuen. Ja, Mercedes, es war, wie gesagt, am Anfang der Testfahrten hat man ja so ein bisschen dann doch Sorge gehabt, gerade am ersten Tag, wo die ersten Berichte aufkamen, dass es da Probleme gibt. Aber ich glaube auch, mit Blick aufs Zeitentableau sieht man, dass Mercedes das Maß aller Dinge ist. Und jetzt bleibt die Frage, sind es die 3 PS, die Toto Wolff uns versprochen hat, die Mercedes nur mehr hat, oder sind es die 30, von denen die Konkurrenz redet? Ich bin da, wie soll ich sagen, sehr gespannt darauf, ob uns diese Motorposte noch um die Ohren fliegt.
Weil ich glaube, fliegt es eher den um die Ohren, die meinen, sie müssten dagegen vorgehen, ehrlicherweise. Also, ich finde das schon komisch, ne? Also, jetzt ist Red Bull ja in gewisser Weise das Zünglein an der Waage mit dieser Supermehrheit, die es braucht, um noch Veränderungen zu erzeugen. Und Ferrari selber hat schon gesagt, sie haben nicht vor, einen Protest einzulegen. Also entweder haben die alle irgendwas und versuchen zu bescheißen, wo es nur geht, was natürlich in der Formel 1 jetzt nicht unüblich wäre, Freunde. Oder aber die haben nichts. Ja, also das ist eine Vermutung von Audi, von Co. gewesen, dass es da was gibt im Mercedes-Motor, und der Ausraster von Toto Wolff war vollkommen gerechtfertigt, und am Ende ist das mehr heiße Luft als alles andere. Also Stand jetzt würde ich persönlich eher mal sagen, auch das ist nur Bauchgefühl und das, was wir aus dem Fahrerlager gehört haben, wenn, dann fliegt es denen um die Ohren, die meinten, Mercedes an die Kandare pinkeln zu wollen.
Ja, ihr merkt's, die Formel 1 ist der größte Pokertisch der Welt. Keiner deckt seine Karten auf und jeder glaubt, dass der andere zwei Asse hat. Am besten noch ein drittes im Arm, ne?
Ja, richtig. Und noch ein paar Joker auf der Hand.
Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Auch da werden wir bei Rhein 2 natürlich beobachten, wenn Mercedes da wirklich auch diese Vormachtstellung vielleicht weiter festigt. Und man hat mit den Rundenzeiten von Kimi Antonelli und George Russell gezeigt, dass man da ist, dass man on point ist. Und wir werden das dann in der kommenden Ausgabe nach bei Rhein 2 dann eben mal weiter aufdröseln. Über Mercedes, zumindest was die Rundentabelle angeht, steht Alpine. Und da habe ich natürlich auch eine ganz reißerische Frage vorbereitet, Kevin. Und zwar, bekommt Flavio Briatore 2026 seine gewünschten Siege?
Nein, bekommt er nicht. Aber ich glaube...
Oh, Menno! Ist ja blöd.
Aber ich glaube, und das wird dich auch freuen, ich glaube, es geht nach vorne. Ich glaube, es geht wirklich nach vorne, nicht ganz nach vorne. Aber es wird, viel weiter nach hinten geht ja nicht mehr, noch ein Platz im Cadillac jetzt noch dazu. Aber ich sag mal, Platz 9 ist drin in der Konstrukteurswertung.
Hauptsache vor Alonso, mehr wollen die da gar nicht mehr.
Spaß beiseite. Ich glaube, dass, so krude das klingt, wenn man das jetzt aus völlig romantischer Sicht sieht, was mit der Marke Renault passiert ist in der Formel 1, das haben wir ja auch hier hinlänglich diskutiert. Es ist der richtige Schritt gewesen, sich Mercedes anzuschließen als Motorenpartner, und ich glaube, dass die Schlüsse, die man jetzt gezogen hat in den letzten 2-3 Jahren, was auch auf aerodynamischer Seite nicht funktioniert hat, dass man da in die richtige Richtung tendiert, und man muss zusehen, dass man zu Saisonbeginn, wenn es sich denn so darstellt, dass man mit Haas und Williams in so einem kleinen Kampf kommt und Best of the Rest die Punkte holt. Weil das wird den wichtigen Puffer geben für den Saisonverlauf. Und ein guter Indikator ist mit Sicherheit auch Pierre Gasly, der ja die Saison 2025 komplett abgeschrieben hat und sich die ganze Zeit auf 26 gefreut hat. Und der wirkte bis auf den Moment, als er mal ausgerollt ist, echt positiv. Und das wirkte er so lange nicht. Und ich glaube, das ist ein Faktor. Das ist ein Faktor, dass sich das Wohlbefinden im ganzen Rennstall wieder ein bisschen hebt und man zwar nicht um Siege fighten wird. Und ich meine, klar, es kann ein Chaosrennen geben und plötzlich bist du da, ne? Also Esteban Ocon lässt grüßen. Aber trotzdem wäre es ja schon mal ein Teilerfolg, wenn man es hinbekommt, wirklich wieder den Anschluss ans obere Mittelfeld zu finden. Und das traue ich Alpine wirklich zu. Das Auto scheint eine gute Basis zu haben. Man wird noch Stellschrauben drehen müssen, man wird noch Verfeinerungen vornehmen müssen. Aber zum Beispiel auch dieser DRS-Versuch hinten am Heckflügel, ne? Also den ganz anderen Weg zu gehen als der Rest. Wenn das funktioniert, dann ist das verdammt stark und verdammt gut. Und da bin ich, also Alpine ist für mich wirklich eins der interessanteren Teams dieses Jahr, was so die Möglichkeiten der Steigerung angeht. Weil es gibt Möglichkeiten, es gibt Geld und es gibt Optionen. Und ich bleibe nur dabei, ein zweiter guter Fahrer würde ihnen besser liegen als Franco Colapinto. Also bei allem Respekt vor Franco Colapinto, aber er ist es einfach nicht. Und das ist vielleicht was, was ihnen im Mittelfeld abgeht, weil Williams hat zwei sehr starke Fahrer, Haas hat zwei sehr starke Fahrer und sie haben nur einen starken Fahrer. Da bleibe ich bei. Colapinto kann mich gerne eines anderen belehren und überzeugen, sehr, sehr gerne sogar. Ich glaube nicht dran. Und das könnte hinten raus zum Problem werden. Und das werden wir auch bei der Saison vorschauen. Das kannst du auch weiter vorne, finde ich, sehen. Ne? Also es ist schon gut, zwei gute Fahrer auf einem Niveau zu haben und das hat Alpine nicht. Und das ist vielleicht das, was am Ende ein Zünglein an der Waage sein kann, wenn es darum geht, so noch einen Schritt weiter nach vorne zu kommen, als man vielleicht kommen würde. Aber grundsätzlich, finde ich, lässt sich das jetzt in Barcelona und Bahrain 1 richtig gut an bei Alpine.
Ja, du sprichst Franco Colapinto an. Also ich muss auch sagen, gerade nach dem, was wir heute wieder von ihm gesehen haben bei dieser Startübung, hat es mir doch ein bisschen die Sprache verschlagen. Und ich bin auch der Meinung, das könnte schwer werden, wenn man wirklich um Konstrukteursplätze kämpft, weil man da mit Pierre Gasly zumindest Stand jetzt augenscheinlich nur einen Pfeil im Köcher hat. Und gerade die Gegner Williams und Haas da eben fahrerisch wesentlich besser aufgestellt sind. Aber du sagst es auch, Franco Colapinto, noch ist keine Runde gefahren in der Weltmeisterschaft und er hat noch die Chance, alle, denn ich glaube, die Kritiker von Franco Colapinto, die sind zahlreich, alle eines Besseren zu belehren. Und da warten wir auch mal ab, was so die nächsten Wochen und vor allen Dingen dann auch Australien ergeben für das Team aus Enstone. Über Alpine hat sich unser Neuzugang, die vielleicht mit am meisten Spannung erwartetste Neuerung der Formel 1, nämlich das sogenannte 11. Team, ursprünglich angetreten als Andretti, jetzt aber formiert Apex. Und firmiert als Apex GP.
Ja, sie haben ja auch die ganze Kulisse gekauft von Apex.
Stimmt, also, stimmt. Eigentlich spielen die das komplett durch, ne? Eigentlich
ist durch.
Ja, blöd ist jetzt nur natürlich, dass sie einen zweiten Film machen wollen. Da wird ja Cadillac wahrscheinlich wieder abgeben müssen.
Ja, richtig.
Ihr fahrt dieses Wochenende mal nicht mit, wir brauchen eure Startplätze. Ja, und da meine Frage, Kevin, fährt das neue Team nur im Rückspiegel oder vielleicht sogar im Manual Override Mode Fenster der Formel 1 mit?
Eher Rückspiegel, trotz allem. Also es war jetzt ein sehr, sehr positiver Start, muss man sagen. Dafür, dass du komplett neu dabei bist, ja, sie haben einen Ferrari-Motor hinten drin, der auch gut gehalten hat, waren es ja eher die Probleme an Chassis und am Auto, die für Pausen gesorgt haben. Es waren ein paar viele Pausen, muss man sagen. Aber wenn sie dann auf der Strecke waren, war das sehr konstant und sehr gut, was Bottas und Perez da gezeigt haben. Und Graham Loudon, der Teamchef, hat gesagt, es ist ein Jahr zum Lernen. Es ist ein Jahr, wo wir planen, hinterher zu fahren. Es ist ein Jahr, wo wir planen, dabei zu sein, die Abläufe zu optimieren, zu verstehen und das Ganze dann für 2027 fortfolgende besser zu machen. Und für den ersten Testauftakt, echten Testauftakt Barcelona, das war ja auch, da war ja auch sehr viel noch am Knatschen und Knautschen an allen Ecken und Enden. Waren das viel mehr Runden, als man erwarten konnte, finde ich, vom Team Andretti. Und nochmal zu eurem Verständnis da draußen. Ja, es steht Cadillac an der Lizenz, ja, aber faktisch, das Ding wird in Silverstone gebaut, in der Andretti-Fabrik. Da sind Andretti-Leute, die das Ding zusammenbauen. Cadillac gibt zwar jetzt den Namen und irgendwann auch mal GM den Motor, ja, aber faktisch ist es ein Andretti. So, und das macht es noch viel respektabler, dass sie so einen guten Start hatten. Aber trotzdem sind sie für mich ganz klar hinten in dieser Saison und werden das auch bleiben. Es wird hin und wieder mal Achtungserfolge geben. Vielleicht springt da sogar mal ein Pünktchen dabei rum. Das wäre ein riesiger Erfolg, glaube ich, einen Punkt zu holen dieses Jahr. Vielleicht sogar mehrere Punkte zu holen. Aber alle Achtung dafür, dass man so frisch dabei ist, finde ich, war das wirklich eine richtig gute erste offizielle Testwoche für Cadillac.
Ja, und es bahnt sich mit Aston Martin ja ein Gegner auf Augenhöhe an. Also vielleicht kommen sie ja noch ein bisschen in den Genuss, auch mal den Overtake-Mode.
Dieses Jahr schafft es Aston Martin wirklich Letzter zu werden in der Konstrukteurswertung. Bold Prediction ein Jahr verschoben.
Auf die Ausgabe freue ich mich übrigens schon sehr, an dieser Stelle mal gesagt.
Zwei von drei habe ich schon.
Da wird Kevin uns hoffentlich mit wirklich wieder spannenden Bold Predictions bezirzen. Ja, was man abschließend noch... Ja, natürlich. Natürlich. Hallo. Was man abschließend noch sagen kann, Kevin, zu Cadillac, die haben ja auch die Lackierung vorgestellt beim Super Bowl und auf dem Times Square, denn da ist dann dieses Milchglas plötzlich durchsichtig geworden und es stand ein, ja, an die goldenen BAR-Zeiten erinnerndes halb und halb, ne? Also wie beim guten Metzger, das gehackte halb und halb stand er da in, ja, was kann man sagen, grau und silber, weiß und... Wie kann man es einordnen?
Es ist Yin und Yang, es ist schwarz und weiß.
Yin und Yang, ja, eigentlich, ja, es hat halt so ein bisschen Silberanklang, aber ich glaube, man tut erstens gut daran, nicht ganz in schwarz zu fahren, denn sonst haben wir da wirklich Minardi-Vibes. Und vor allen Dingen haben wir ja so viele Autos, die uns da auch mit blanken Carbon fahren werden. Also es ist eine sehr spannende Lackierung, eine sehr einfach, aber doch innovative. Und ich finde, die haben mit diesem Super Bowl, da haben wir uns ja auch schon mal privat über unsere Anwälte natürlich, also sonst reden Kevin und ich ja nicht, ausgetauscht. Die spielen diesen American Way of Life, ne? Also Times Square, Super Bowl. Größer kannst du ja eigentlich nicht denken. Und das machen die richtig gut, oder?
Das machen die richtig gut, Jung.
Jetzt kam der Ruhrpottler in mir raus. Entschuldigt, ich versuche das immer zu unterdrücken.
Ja, du kiesst dir.
Voll.
Ja. Jawohl. Hervorragend. America's New Team ist ja der Claim. Und ich finde, in der Außendarstellung machen sie viel, viel mehr richtig, als es zum Beispiel, also nochmal, okay, ich muss vielleicht sagen, meiner Meinung nach holt mich Cadillac in der Außendarstellung mehr ab als Audi. Und so soll es ja auch sein. Ja, also es ist ein amerikanisches Team, sie kommen mit einer amerikanischen Art, aber immer noch auf eine sympathische Art, wie ich finde. Witzigerweise nicht ganz so rowdyhaft, wie es Michael Andretti versucht hat, in die Formel 1 zu kommen, aber schon mit Lautstärke, aber sympathischer Lautstärke. Nicht viel zu laut, dass es schon übersteuert, sondern so, dass du sie hörst und dass du sie wahrnimmst, aber sie wissen, wo sie stehen. Und also die Präsentation da am Times Square, das musst du halt erstmal machen. Ja, das Auto da hinzustellen und wie viele Leute auch da waren und sich das angeguckt haben. Also das war schon ein Happening und ich finde die Lackierung total cool. Ich weiß, es gibt viele, die finden es ganz schrecklich, was sie gemacht haben, aber ich mag das. Ich finde diese Dynamik, die entwickelt wird durch dieses Schwarz und Weiß, Yin und Yang, sehr angemessen. Ich finde, es sieht im Fernsehen total cool aus, sowohl im Hellen als auch im Dunkeln. Also das gefällt mir gut und ich finde, das ist ein toller Auftritt und auch ein Auftritt, der passt. Ich finde, es ist ein sehr passender Auftritt für dieses Team und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf Cadillac in der Formel 1, also als Marke und als Team. Und ich wünsche ihnen alles Gute. Ich glaube, sie werden nicht viel Freude haben über die ganze Saison gesehen. Aber wenn sie den Lerneffekt mitnehmen, dann in den nächsten Jahren wachsen, ich glaube, dann könnte was draus werden.
Auch da bleiben wir dran und werden dann mit besonderen Argusaugen die erste Qualifikation, denn ich glaube, das wird wirklich das erste Runterlassen der Metapher gesprochenen Hosen werden. Und dann sehen wir wirklich, wo Cadillac am Ende steht. Und wo die Racing Bulls stehen, ist für mich nach den Testfahrten immer noch ein Mysterium, denn ich habe mir da nur zwei Worte notiert, Kevin. Auffällig, unauffällig. Die Racing Bulls schweben für mich so ein bisschen jenseits von allem. Ich habe keine Ahnung, wo sie stehen. Sie haben auf Platz, habe ich ja gerade schon gesagt, Platz 7 liegen mit 327 Runden, im Mittelmaß eben Runden erfahren. Ich glaube, gute und wichtige Runden. Sie haben den Motor, den ich mit am meisten Spannung erwartet habe, diesen Red Bull Powertrain Ford Motor, der scheinbar wirklich gelungen ist, der wirklich was drauf hat. Die zu erwartende Vollkatastrophe ist auf jeden Fall ausgeblieben. Ich glaube, so weit kann man schon mal gehen. Und dieses Team ist ja immer so eine Wundertüte. Auch unter der Saison, wir tippen sie kategorisch falsch. In den Rennen, wo wir sie schlecht tippen, reißen die ab. In den Rennen, wo wir sie gut tippen, sind die desaströs. Ja. Glaubst du, es wird wieder so eine gemischte Tüte, die uns die Racing Bulls servieren werden?
Ja. Es ist die Story von den Racing Bulls, es ist die Story von Alfa Tauri, von Toro Rosso, es war von allem immer ein bisschen was dabei, ne? Es ist wie Forrest Gump, Ja, du greifst in die Box of Chocolate und
in die Pralinenschachtel, ja. Die also zumindest in der deutschen Synchronisation, ja, ist die Pralinenschachtel.
Was für Deutsch. Ja. nein. Erstmal, ich finde das, was Cadillac auf Seiten des Chassis ist Red Bull Powertrains auf Seiten des Motors. Ich finde, da kann man schon mal den Hut vorziehen. Da kann man schon mal das Kapperl ziehen und sagen, hey, dass man das so früh schon so stabil an den Start gebracht hat, dieses Motorenpaket, das für einen Brausehersteller, hallo, das ist schon respektabel. Das ist schon wirklich respektabel. Und abzusehen war es ja, dass es diese, und das siehst du ja bei fast allen Teams. Also bei fast allen Teams hast du zumindest mal kurzzeitig was gehabt am Chassis oder irgendwas, was noch irgendwie mit den Leitungen nicht ganz funktioniert hat. Und den Racing Bulls ist das leider auch passiert. Wichtig für Arvid Lindblad war, dass er einige Runden sammeln konnte. Der einzige Rookie dieses Jahr im Feld. Liam Lawson, gut, der weiß, was ihm bevorsteht. Seine letzte Formel-1-Saison vermutlich. Da muss man gucken, wie es danach weitergeht. Nein, ich glaube, der könnte noch eine längere Karriere da haben, als viele denken, weil einfach seine Erfahrung sehr wichtig ist und er, finde ich, auch perfekt in dieses Team passt. Das Auto sieht schick aus. Ich finde, die Racing Bulls sind dieses Jahr aber ein bisschen in der Gefahr, nach hinten gereicht zu werden. Dass sie nicht mehr so ganz weit vorne performen, wie sie es noch die letzten Jahre gemacht haben. Was einfach daran liegt, dass ich glaube, so diese Grundsatzentwicklung ist natürlich sehr schwierig, ne? Wenn du auch immer mehr verzahnen willst mit Red Bull Racing und die anderen dann doch aufholen, dann weißt du aber, wo du bist. Und ich finde, das ist auch was, was Peter Bayer immer sehr klug macht. Das Erwartungsmanagement bei den Racing Bulls ist verdammt stark. Die wissen genau, wo sie stehen, die wissen genau, wo sie herkommen, aber wo sie auch immer wieder hinfallen können. Und deswegen tut es denen auch nicht weh, wenn sie da wieder hinfallen. Und ja, ich finde, für die erste Testwoche war das solide. Es war jetzt nicht, wie hast du gesagt, auffällig, unauffällig. Und vielleicht auch bei denen so ein bisschen der Anspruch, nächste Woche ein wenig mehr zu zeigen und ein wenig mehr da emporzusteigen im Kampf im Mittelfeld. Aber für Ford und für Red Bull Powertrains wichtige Daten, die sie gesammelt haben und absolut drin, sage ich mal, im Kampf im hinteren Mittelfeld, da auch für wie auch immer geartete Erfolgserlebnisse zu sorgen.
Das definitiv. Und ich glaube, wir können gleich den Schwenk rüber zur großen Schwester machen.
Zum Mutterschiff.
Zum Mutterschiff. zum Mutterschiff. Denn Red Bull Racing gastiert eben bei der Liste der Runden über den Racing Bulls. Und ich habe mir notiert, fortgefahren, heimgelaufen oder verleiht Red Bull Powertrains Ford doch Flügel. Und ich muss sagen, ich habe diesen Motor mit der meisten Skepsis kommen sehen. Ich habe dieses Team wirklich auf einem absteigenden Ast gesehen, nach dem ganzen Hin und Her, was wir im letzten Jahr hatten. Eben die Parameter, dass man diesen großen Porsche-Deal ausgeschlagen hat, sich tatsächlich entschieden hat, selber einen Motor zu bauen als Brausehersteller, dass man dann mit Ford einen Hersteller genommen hat, der in der Formel 1 in den letzten Jahren eben auch nicht mehr in Erscheinung getreten ist und das bei einem großen, großen Reglementwechsel. Es war ein Risiko. Red Bull ist all in gegangen und es scheint so, als ob sie doch auch vielleicht zwei Asse, wenn nicht zumindest zwei Könige auf der Hand haben. Einen haben sie sicher, der heißt Max Verstappen. Du guckst aber noch skeptisch. Was ist der zweite?
Der zweite König.
Der zweite König. Das könnte Isaac Hutcher werden, vielleicht aber auch nicht.
Nein, Isaac Hutcher wird es nicht.
Das ist eben die Frage. Einen haben sie sicher, Max Verstappen. Und sie haben scheinbar echt einen guten Motor gemacht, einen guten Job gemacht auf einem Gebiet, wo Red Bull als Marke, als Firma eigentlich gar nicht auftritt, gar nicht hingehört. Und das ist erstens absolut respektabel, weil ich finde, man muss sich immer vor Augen halten, dass hinter den anderen Motoren große Automobilhersteller stehen, die jedes Jahr Millionen investieren in Motorentechnik, die im Straßenverkehr ihre Motoren laufen haben und daraus was ziehen können, die eben Millionen von Motoren auch schon gebaut haben. Und wenn Red Bull Powertrains Ford dann so schon ankommt und eben bei der Musik ist, und das, glaube ich, kann man soweit schon mal zumindest am Anfang vermuten, ist das echt aller Ehren wert und, glaube ich, wirklich jedes Lobes verdient einfach. Wie hast du Red Bull Racing erlebt und was glaubst du, die sehen sich ja selber als Vierter, Mercedes sieht sie als Erster. Wo liegt die Wahrheit?
Ja, ich habe es ja auch schon gesagt, ich sehe sie auch als Vierter, weil ich glaube, Fluch und Segen, dieser Motor ist gut, dieser Motor ist beständig, aber sie mussten ihn, glaube ich, schon sehr früh ans Limit ranbringen, um, wie ich das vorhin schon gesagt habe, die Daten zu sammeln, die sie brauchen. Und trotzdem kann man festhalten, und da gebe ich dir unumwunden recht, auch ich habe den Motor sehr skeptisch gesehen. Und ich habe auch gesagt, ist das nicht vielleicht ein bisschen viel? Und dann auch die Horner-Nummer, der war ja auch CEO dieser Geschichte und hat das irgendwie was getan. Und nee, es hat offensichtlich nichts getan. Im Gegenteil, der Motor steht, der Motor ist da, läuft stabil und das ist wichtig, das ist gut. Ja, und dann hört es aber auch erstmal schon auf. Na, dann haben wir Max Verstappen. Und Max Verstappen steht eh über allen und das wissen wir auch und das auch richtig so. Er ist der beste Fahrer im Feld, Stand jetzt, und das wird er auch erstmal vermutlich irgendwo ein Stück weit bleiben. Trotzdem glaube ich, dass sie die vierte Kraft sind, weil sie eben auch ein Ein-Mann-Team bleiben werden. Also ich glaube, Isaac Hadjar wird es nicht reißen. Dieser Crash in Barcelona, an den werden wir uns noch erinnern. Und an den hat er ja auch direkt an Pierre Gasly gedacht und hat direkt bei Twitter geguckt, hat direkt sich alles durchgelesen, und das spricht für mich nicht dafür, dass der psychisch und mental, falsch gesagt, ich nehme es zurück, mental oder von der Einstellung her in das Team passt. Das wird knallen, das wird krachen, und ja, werden viele nicht hören wollen, ich wäre bei Yuki Tsunoda geblieben, ich hätte nicht getauscht, und wir werden früh sehen, warum. Weil ich glaube, dass Yuki Tsunoda sich immer weiterentwickelt hat, was so die mentale Stärke angeht, und er dem Team weitergeholfen hätte, als Isaac Hadjar es tut. Auch da, man mag mich Lügen strafen, es kann wunderbar funktionieren, aber ich glaube es einfach nicht. Und deswegen sind sie für mich nur die vierte Kraft, weil nur Max Verstappen alleine gegen diese starken Teampaarungen, die du da oben hast, das wird für den Beginn der Saison sehr schwer, weil ich glaube, dass Ferrari und Mercedes als Motorenlieferanten nochmal eine Schippe drauflegen können. Und ich glaube, bei Red Bull Powertrains haben wir jetzt schon viel davon gesehen, was im Motor steckt. Wir werden in Bahrain 2 nochmal ein bisschen was sehen. Da bin ich dann auf den Vergleich gespannt, wenn es dann um die wirklich wurstigen Quali-Runs geht, sozusagen. Aber ja, ich denke, mit Platz 4 ist man doch erstmal gut dabei. Dann ist man noch nicht hinter ein Honda geflogen, dann ist man noch nicht hinter Audi geflogen, dann ist man noch nicht hinter, habe ich ihn vergessen? Nö, sind alle geflogen. Und deshalb, das wäre schon ein Erfolg. Und das ist auch ein Erfolg. Und deshalb kann man, glaube ich, froh sein mit dieser Testsession, mit dieser Testwoche, die man absolviert hat. Man hat die Programme fahren können, die man fahren wollte. Man hat auch Probleme gehabt, das gehört auch dazu. Die haben vor allem Hadjar getroffen. Das tut mir leid für ihn, weil ich glaube, er hat die Meter wirklich gebraucht. Aber ja, auch Max Verstappen hat sich danach ja ziemlich zufrieden gezeigt mit dem Testlauf. Und so kann man es auch stehen lassen, glaube ich, erstmal. Also es wachsen sicherlich noch keine Adlerflügel, ja, am Red Bull Powertrains, aber so kleine, ja, was ist denn, vielleicht so kleine Bussardflügel oder so. Ist noch nicht so, nicht so ausgereift.
Also wir halten fest, König ist es nicht, vielleicht ist es nur König 2, aber Kevin, eins kann ich dir sagen, ich habe tatsächlich mal ein Pokerturnier gewonnen mit über 70 Teilnehmern und das letzte Blatt am Final Table war König und 2. Also vielleicht ein gutes Omen für Red Bull Racing. Ein gutes Omen für euch ist auf jeden Fall, dass wir nach einer kurzen Pause wieder da sind bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah, und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ein letztes Mal zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, und wir gehen jetzt in die Top 5 der Rundenabsolvierer bei den Tests in Bahrain, bei Bahrain 1, und wir kommen zum in Deutschland, glaube ich, am meisten erwartet, am meisten beigesehnten Team. Wir kommen zu Audi. Sie haben 354 Runden absolviert und eine Sache war dann im Gegensatz zu Barcelona jetzt eben in Bahrain sehr auffällig, und deshalb meine Frage an dich, Kevin, mit dem eigenen Heckflügel hinein ins Glück, denn Audi hat nochmal eine andere Variante gebracht als Alpine. Wir haben ja diesen, ich sag mal, relativ normalen DRS-Flügel, den wir ja aus der Vergangenheit kennen. Wir haben die Alpine-Geschichte, die eben so runterklappt, und wir haben den Audi, der, ich kann das jetzt schwer nachmachen, vielleicht sehen die Leute, die auf YouTube uns schauen, das, der quasi die Luft dann hinten auf die Hinterachse, zumindest ist das so das, was man sich vorstellen kann, drückt, indem er sich eben falsch rum schief stellt. Ja. Glaubst du, dass Audi da vielleicht wirklich schon den ersten Kniff in ihrer noch jungen Formel-1-Geschichte gelandet haben?
Dieses ganze Auto scheint Kniff zu sein. Also ich musste mich kneifen, als ich den Audi gesehen habe. Im Vergleich zu Barcelona hat sich ja alles verändert. Zero-Pods plötzlich, Hochkant-Seitenkästen, Lufteinlässe, ziemlich enge Führung. Also wesentlich ästhetischer auch als damals die zerdrückte Cola-Leitdose von Mercedes. Ich finde, das ist so ein bisschen der ausgereifte Zero-Pod jetzt. Die Kiemen, die nach innen reingehen und nicht nach außen gebeult sind sozusagen, wie bei vielen Teams. Ja, und dieser Heckflügel war super spannend, weil, also du hast es gerade für YouTube, ja, immer am Mittwoch kommt die Folge bei YouTube online, also wenn ihr da den Kanal abonnieren wollt und uns auch sehen möchtet bei unserem Podcast, dann seid ihr herzlich eingeladen, das zu tun. Der Alpine-Flügel geht quasi auf dem hinteren Flap des Heckflügels runter, also es klappt im Grunde genommen der ganze Heckflügel runter, und du hast es wunderbar vorgemacht, es ist eine kleine Schaukel, die quasi in der Mitte beim Audi den Heckflügel hochdrückt und hinten wieder so eine kleine Schaufel ergibt. Das heißt, wie du schon richtig gesagt hast, der Luftfluss wird noch unten auf den Diffusor gedrückt. Da ist jetzt aber die Frage, wofür ist das eigentlich da? Also was ist der Hintergrund dieser Neuerung und dieses Konzepts? Weil das kann ja im Grunde genommen nur dafür sein, Dirty Air zu kreieren. Also das wäre jetzt so mein Gedanke dahinter, weil warum sonst willst du, also willst du, eigentlich möchtest du ja so wenig Drag wie möglich erzeugen, und bei Alpine klappt das ja wunderbar und bei den normalen DRS-Flügeln auch, aber Audi macht es nochmal anders, also die schieben nochmal Luft über die Hinterachse nach unten, nach hinten, also was für mich so wirkt wie ein Dirty Air-Trick, wo man noch nicht so wirklich weiß, wie wird es überhaupt möglich sein, hintereinander herzufahren, wie gut kannst du ranfahren, und vielleicht wird es ja sogar richtig schwer, ein Audi zu überholen, weil eben dieser Flügel das auslöst. Also sehr, sehr spannend, sehr interessant. Ich habe das auch schon im Stream am Freitag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gesagt, plötzlich wirkt auch die Lackierung ganz anders auf mich. Also jetzt wirkt sie viel, viel besser als auf diesem Showcar, was da gefahren ist. Super spannend, extreme Veränderungen am Auto. Ich bin gespannt, ob da noch mehr dazukommt. Ein sehr ausgeklügeltes Konzept, und Jonathan Wheatley hat es ja auch erzählt, man hat einfach diese Crash-Tests schon relativ früh bestanden, da wollte man früher auf die Strecke, hat das Auto dann früh zusammengebaut, und dann war das eben dieses Showcar in Anführungsstrichen, aber es war immer klar, dass man in Bahrain dann mit dieser Weiterentwicklung kommt, und auch da, der Motor, ne, kann man auch nur den Hut ziehen, finde, hat das solide durchgehalten da. Da haben wir auch einige Probleme eher an Chassis-Seite gehabt, an Lecks, die da waren und sowas. Deswegen, ich finde, Hülkenberg und Bortoleto können da echt zufrieden draufschauen auf diese Testwoche und Audi sowieso. Trotzdem, ne, sollte man die Früchte jetzt nicht zu hoch hängen bei Audi, weil man weiß auch da, wo man stehen wird dieses Jahr. Ne? Das wird auch ein Lehrjahr sein, das wird ein wichtiges Jahr sein. Ich traue ihnen Punkte zu, auf jeden Fall, klar. Ne? Und ich traue ihnen sogar in einem Chaosrennen wieder ein Podium zu, wirklich. Aber mehr wird es dann wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ich habe das ja Formel1.de geschrieben, das war man muss es ja nicht immer so ernst nehmen, ja, also dass ein Hülkenberg auch mal ein Rennen gewinnen kann, ja, das weiß ich nicht, ob das wirklich passiert, aber wenn es das größte Chaosrennen der Welt ist, dann traue ich ihm auch das zu. Aber einstweilen, ich finde für die erste Woche, für die Weiterentwicklungsschritte von Audi, das war richtig, richtig krass. Und der Wagen gefällt mir so, wie er da aussah, verdammt gut. Also die Lackierung immer noch nicht hundertprozentig, aber ich finde das Design, die Linienführung des Autos, der Downwash an den Seitenkästen, der Undercut unterm Seitenkasten, die kleinen Mulden, die das Auto hat, das ist schon sehr, sehr schick. Ich bin gespannt, ob es diesmal erfolgreich ist, ob der Ground-Effekt der größte Hemmpunkt am Zero-Pod war. Ich meine, Red Bull hatte auch Zero-Pod am Ende des letzten Jahres, aber da waren die Lufteinlässe trotzdem noch normal. Ja, also quasi Briefkastenschlitzmäßig. Jetzt sind sie halt wie bei Mercedes damals. Ich bin ultra gespannt, weil das wäre schon crazy, wenn das jetzt auf einmal wirklich wie Hulle geht.
Ja, man darf nicht vergessen, Audi, die können Motorsport, die haben in der WEC und auch in der Rallye Dakar wirklich am höchsten Limit performt und es scheint so, als ob man bei Audi eben zumindest wieder Ideen hat, Innovationen reinbringt und ich glaube auch, die Chancen, dass sie dieses Team, dieses Sauber-Team, was ja viele Jahre jetzt eben mehr oder weniger hinten oder im hinteren Mittelfeld gefahren ist, auf Dauer nach vorne bringen. Und wie schnell das geht, das werden wir dann eben sehen. Wer scheinbar wirklich schon einen ganz, ganz großen Schritt gemacht hat, Kevin, ist Haas, neuerdings ja sehr prominent unterstützt von Toyota Gazoo Racing. Und die Frage ist, nichts ist unmöglich, nicht mal Best of the Rest?
Ja, ist nicht unmöglich. Also zumindest mal für den Saisonstart. Also ich weiß noch, es gab mal irgendein Jahr, da hat Will Buxton Haas als sogar als Testsieger oder sowas gesehen. Da habe ich auch schon gedacht so, nee, das glaube ich nicht. Und das war dann auch, glaube ich, eine ganz gute Saison für Haas, aber ich kann mich auch täuschen. Und es wäre ja nur folgerichtig, wenn Haas mit den Entwicklungsschritten, die man in den letzten Jahren gegangen ist, mit höheren Investments von Gene Haas, mit Ayo Komatsu ganz vorne und auch mit der Art und Weise, wie sie Cockpits besetzt haben, mit Esteban Ocon einen sehr erfahrenen Grand Prix-Sieger geholt haben und mit Oliver Baermann, einen Ferrari Junior, der als das nächste große Ding gilt bei Ferrari, wo wir letztes Jahr schon gesehen haben, in welche Richtung es auch für Esteban Ocon gehen kann. Du hast also eine intrinsische Motivation innerhalb des Fahrerduos, besser zu sein als der andere. Du hast einen Anspruch, den Ayo Komatsu entwickelt hat. Und ich finde, das ist schon so insgesamt eine sehr spannende Situation, die sich entwickelt hat dort. Weil ich glaube, dass Haas jetzt in der Lage ist, durch die Partnerschaft mit Toyota nochmal ganz andere Level zu erreichen. Und wenn das so weitergeht und wenn sich die Entwicklung fortsetzt, dann traue ich Haas auch dieses Jahr, ach, das ist alles so früh zu sagen und ich weiß, viele von euch werden die Hände vor die Augen schlagen und sagen, ja, es ist doch viel zu früh und es ist vermutlich auch viel zu früh, aber es geht ja nur um das, was wir uns jetzt aus dieser ersten Testwoche herauslesen können, dann ist der Ferrari-Motor eh stabil und Haas hat immer im Dunstkreis hinter den Top-Teams seine Zeit gesetzt. Und ja, das lässt aufhorchen. Also es ist nicht unmöglich, Best of the Rest zu werden dieses Jahr. Ja.
Ja, man darf nicht vergessen, welche Reise dieses Team eben schon hinter sich hat. Also ein bisschen als sympathisches amerikanisches Garagisti-Team angetreten, dann so ein bisschen zum Enfant Terrible geworden mit Energy-Drinks, die man nicht kaufen konnte und eben der Geschichte rund um Nikita Mazepin hin, wieder zu einem Team, was eben durch Leistung glänzt und jetzt vielleicht im Ganzen zusammen mit Toyota da auch eine Krone aufsetzen kann. Wer sich sehr, sehr gerne, und ich glaube, die halbe Formel 1-Welt, wenn nicht sogar drei Viertel, würden das auch gerne sehen, eine Krone aufsetzen würde, ist natürlich Ferrari. Platz 3 bei den gefahrenen Runden. Und es stellt sich die Frage, Bella Maranello straft Ferrari, alle Kritiker lügen. Denn Ferrari war vielleicht das mit am meisten Skepsis betrachtete Team der letzten Saison oder definitiv am meisten auch abgewatschte Team der letzten Saison. Es war ein Team, wo, ich sag mal, wir alle nicht überrascht gewesen wären, wenn das in die Hose gegangen wäre, jetzt bei den Testfahrten. Aber Ferrari ist da. Ferrari meldet Ambitionen an, das Auto funktioniert, es ist augenscheinlich schnell. Du hast schon gesagt, selbst Lewis Hamilton ist wieder motiviert, ist wieder voll mit dabei und das war im letzten Jahr, weiß Gott, nicht immer so. Was glaubst du, Kevin? Könnte da was gehen? Wir haben ja heute schon gelesen, unser Telegram-Gruppenmitglied Anthony, der auch immer bei unseren Watch-Togethers ist, glühender Ferrari-Fan, der ist voller Hoffnung. Auch mein Bruder, der ja auch Ferraristi durch und durch ist, ist voller Hoffnung und schreibt mir schon wieder, dass ich den Champagner kalt stellen soll und lädt mich schon zur Weltmeisterschaftsparty zu sich ein. Trittst du da erstmal auf die Euphoriebremse oder glaubst du, es könnte ein Ferrari-Jahr werden?
Ach ja, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Ich möchte selber, glaube ich, weil ich nach wie vor finde, dass ein Ferrari, der vorne fährt, ein guter Ferrari ist und viel, viel mehr Spaß macht als ein Ferrari, der weiter hinten herumdümpelt. Ich möchte nicht zu euphorisch werden, aber ohne jetzt zu wissen, in welchem Motorenmodus man gefahren ist, diese 862 Runden, die es am Ende waren zwischen Barcelona und Bahrain, ja, ich würde es schon geil finden, wenn Ferrari es wirklich schaffen könnte, konstant vorne mitzufahren dieses Jahr. Und man legt sehr viel Hoffnung selber in Maranello auf dieses Jahr 2026, auf ein Jahr, das vielleicht sogar entscheidend für die Karrieren diverser Fahrer und auch Teamoffizieller sein kann bei Ferrari und sein wird. Ich befürchte, an Mercedes wird kein Weg vorbeiführen. Also zumindest nicht am Saisonstart. Die Frage ist, wie sehr wird Ferrari das Entwicklungsrennen mitgehen können und wie gut werden die Entwicklungsschritte sein, die Ferrari macht. Dann, glaube ich, sind sie schon in der Lage, bis zum Saisonende mit einem Fahrer dabei zu sein im Kampf um die Weltmeisterschaft. Das traue ich ihnen schon zu. Ich bin auf Bahrain 2 gespannt, weil ich glaube, dann werden wir noch ein bisschen mehr sehen, was in dem Ferrari-Motor auch auf Hochleistung drin steckt und was auf eine schnelle Runde geht. Positiv ist absolut, dass dieser Motor den Langzeittest bestanden hat, auch mit den Cadillac- und Haas-Daten noch obendrauf. Und ich denke, das war ja auch etwas, wovor viele Angst hatten bei Ferrari, dass das vielleicht nicht funktionieren wird. Und das kann man jetzt sagen, das funktioniert zumindest mal. Das Chassis hat viele sehr spannende Elemente. Gerade die Diffusoreinheit, die kann man nicht anders nennen, mit kleinen Flügelchen, die noch extra vom Diffusor abgehen, die werden vielleicht sogar noch für Aufsehen sorgen, weil je nachdem, was das für Elemente sind und wie die zusammengesetzt sind, wird das ein oder andere Team da sehr argwöhnisch drauf gucken, wenn das erfolgreich ist. Aber der Ferrari sieht gut aus, er scheint gut zu fahren, er scheint sich gut fahren zu lassen, insbesondere auch für jemanden wie Lewis Hamilton. Ja, sind wir mal gespannt. Ich wage noch keine finale Bauchentscheidung, ob ich Ferrari vorne sehe oder nicht. Ich muss dich auf nächste Woche vertrösten.
Ich glaube aber wirklich, Kevin, dass du gespannt bist wie ein Bettlaken. Ich weiß ja, Ferrari ist ja für dich auch eine Herzensangelegenheit. Und ja, das wird wirklich ultra, ultra spannend. Denn Ferrari ist vielleicht letztes Jahr der größte Absturz gewesen unter den Top-Teams und jetzt natürlich den Fans und sich selber auch einige schuldig. Und wir werden sehen nach Bahrain 2, wo sie stehen, ob es weiter heißt. Bella Maranello oder vielleicht doch wieder Eieiei Ferrari. So, jetzt kommen wir eigentlich schon zum ersten Platz. Den teilen sich eben zwei Teams und wir fangen mal mit Williams an und geben dem Weltmeisterteam dann den Platz, den im Spotlight, den es auch verdient. Williams, zu spät in Barcelona. Doch werden sie sich eines Tages rächen?
Ja, sie werden die Herzen aller
Mädchen
brechen. Aller welchen Teams-Fans brechen? Das ist die Frage. Also erstmal muss man sagen, ich finde den Wagen extrem schick. Also ich finde ihn schick auf der Strecke. Es sind mir vielleicht ein bisschen zu viele Blautöne, aber gut, das obliegt ja jedem selbst. Wichtig ist ja, dass das Ding gefahren ist. Ne? Und James Fowles hat ja versucht, wirklich überall, wo er konnte, zu sagen, Übergewicht hatten wir nicht und Crashtest war auch, ne? Also hat versucht, da schon die Wogen aus Barcelona so weit zu glätten, dass man voll im Soll ist. Klar ist aber, man hat wirklich Kilometer verloren und Runden verloren in Barcelona, weil man dann nicht da war. Und das tut für den Moment durchaus weh, weil ja, man hat die Daten von Mercedes, von den Motoren und man kann virtuell ja sehr viel machen, aber nichts ist besser als die Realität. Ja. Und die fehlt ihnen noch aus Barcelona. Sie waren sehr unspektakulär Es gab eigentlich nichts wirklich zu erzählen zu Williams. Das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, wir haben über Williams mit am wenigsten gesprochen in den Livestreams. Wir haben kaum eine Stimme von Williams gehört, außer Alex Albon, der über das Fahrverhalten des Autos gesprochen hat, was er als sehr speziell ansieht und was er auch als herausfordernd ansieht. Und Carlos Sainz, der auch Red Bull zum Favoriten gemacht hat. Fand ich auch witzig. Aber ansonsten war nicht viel aus Grove zu hören. Und das ist vielleicht auch positiv. Also, dass da auch nichts Negatives war, dass das Auto, so wie es aussah, auch sehr konkurrenzfähig aussah. Und dass man sich im Kampf um Best of the Rest mit Haas und Alpine, glaube ich, auf diesen Dreikampf durchaus einstellen kann zum jetzigen Zeitpunkt, was den Saisonstart in Melbourne angeht. Und auch da warten wir aber rein zweimal ab, wie es dann ist, wenn sie wirklich auch ein Stück weit die Hosen runterlassen müssen. Ob das Aerodynamische, was sie gefunden haben, was ja wirklich sehr gut sein soll, wo sie sehr überzeugt von sind bei Williams, dass das der richtige Kniff ist, den sie gewählt haben, ob das wirklich den gewünschten Erfolg bringt. Sollte es den gewünschten Erfolg bringen, alle Achtung, dann hat man vermutlich sogar alles richtig gemacht, Barcelona jetzt nicht unbedingt zu forcieren. Spart ja auch Geld, dann so eine Testwoche nicht zu machen, so eine Shakedown-Woche. Ja, da wird Bahrain 2 auch interessant. Und sowieso ist es ein interessantes Team, ja, mit dem Teamduell Sainz-Albon, wo ich von Albon nochmal eine Steigerung erwarte und von Sainz aber auch nochmal mehr erwarte, dass er jetzt die Kontrolle komplett an sich reißt in diesem Team und zeigt, warum er eigentlich der Nummer 1-Fahrer sein sollte. Also, wenn man ein Auge drauf halten müssen, erstmal festzuhalten, also mit McLaren zusammen die meisten Runden bei diesem Testlauf zu fahren und ähnlich unterm Radar zu laufen wie McLaren, ist eigentlich ein riesiger Erfolg.
Das definitiv. Also du hast es schon gesagt, die größten Bauchschmerzen hatte ich eben, weil sie diesen Test in Barcelona ausgelassen haben. Die Frage war, wie gut finden sie jetzt rein in Bahrain? Müssen sie eben noch viel, viel hinterherhinken? Aber ich glaube, dass sie eben die meisten Runden zusammen mit McLaren gefahren haben, zeigt, dass man wahrscheinlich wirklich gut im Simulator gearbeitet hat, dass man die Daten von Mercedes eben genutzt und ausgewertet hat. Und man hatte einen relativ ereignislosen Shakedown, in dem man eben eigentlich alles richtig gemacht hat. Man hat die Fahrzeit maximiert und ich glaube, das ist erstmal positiv, wie sich das dann am Ende darstellt. Du sagst es, unser Cliffhanger der heutigen Ausgabe, Bahrain 2 wird es uns zeigen. Und kommen wir nun zum Weltmeisterteam, zum Team eben zusammen mit Williams mit den meisten Runden und zu meiner Frage, Kevin, will Papaya rules again?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ist eine wirklich sehr gute Frage, die ich zum jetzigen Zeitpunkt total schwer zu beantworten finde, weil von den Top-Teams ist kein Team so unterm Radar geflogen wie McLaren. Es wurde so wenig über sie gesprochen, es wurde so wenig über sie geschrieben, bis auf Lando Norris, der ja Max Verstappen gekontert hat und gesagt hat, ja gut, wenn es ihm nicht gefällt, der kann ja zurücktreten mit der Formel 1, mit der neuen. Kecker Spruch, aber als Weltmeister kannst du den dann schon mal bringen. Dass ich nicht wirklich weiß, wie ich McLaren einzuschätzen habe. Ich glaube, da kommt noch was an dem Auto. Ich glaube, da kommt auch noch was richtig Dickes an dem Auto, was wir jetzt noch nicht wissen. Und ich glaube, erst dann können wir endgültig einschätzen, wo McLaren steht. Man darf sie auf keinen Fall abschreiben. Sie sind nicht umsonst zweimal Konstrukteursweltmeister in Folge geworden. Sie haben nicht umsonst letztes Jahr den WM-Kampf der Fahrer dominiert. Sie jetzt abzuschreiben und zu sagen, ja, das wird definitiv nichts werden, das wäre ja schon echt frech. Und das ist auch nicht der Fall. Also, wie gesagt, ich sehe sie aktuell als dritte Kraft, vielleicht sogar als zweite Kraft, weil so fehlen uns ja noch so ein paar Vergleichsrunden, Vergleichsbereiche zu Ferrari. Dass ich sagen würde, ja, Papaya Rules, sie werden ja dieses Jahr weiter herrschen, können auch wieder eine große Rolle spielen. Sind sie besser als das Werksteam? Das wage ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen. Mein Bauchgefühl sagt mir eher nein. Aber werden sie wieder um Platz 2 kämpfen können, Minimum? Ja, das glaube ich schon. Und Norris und Piastri sind extrem stabile Rundenzeiten gefahren. Das war eigentlich das, was am beeindruckendsten war. Ich glaube, Norris hatte sogar auch einmal die Tagesbestzeit am ersten Testtag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, am ersten Testtag war es ja Norris, am zweiten Hamilton.
Aber auch am ersten Testtag.
Was auch positiv war, schon mal ein guter Einstieg. Aber diese Rennsimulation von Piastri, ich glaube, am letzten Tag war das auch, der echt abgerissen hat. Ja, Also das ist ein gutes Team, das ist ein gutes Auto, aber ich glaube, es ist noch nicht das finale Auto, weswegen ein finales Urteil noch aussteht.
Und auch hier, Bahrain 2 wird uns mehr zeigen. Wir müssen eigentlich für die YouTube-Zuschauer, die am Mittwoch dann noch nachgucken, am Ende der Folge dann so ganz geschockt gucken, um den Cliffhanger in die nächste Woche. So wie bei GZSZ am Ende einer Folge quasi, wenn die Tür aufgeht. Der Henne. Der hat sogar ein Surfbrett.
Mein Gott, ich habe diesen Ohrwurm ja schon den ganzen letzten Tag, ne?
Witzig. Also witzig, ja? Ja, ich liebe es. Ich liebe es. Legendärer Film. Für alle, die ihn noch nie gesehen haben, guckt euch an. Kein Pardon von Harpe Kerkeling. Und kein Pardon, das machen wir jetzt auch, denn wir machen Schluss für heute. Das war Bahrain 1. Wir werden aber in den nächsten Wochen euch noch ordentlich anfüttern. Der Hype-Train rollt los. Wir beide schaufeln die Kohle rein für euch. Und wir werden noch sprechen über Bahrain 2. Wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Wir werden natürlich noch unsere Liveries, jetzt bin ich schon ganz nervös, unsere Liveries ranken. Und wir werden natürlich auch noch unsere Saisonvorschau machen. Also bleibt in den nächsten Wochen gespannt dran. Wir sind für euch da. Kevin, ich danke dir erstmal. Und ich freue mich sehr auf die kommenden Wochen mit dir, das alles anzufeuern und dann in Australien mit dem Starting Grid Kakao in die neue Saison zu starten.
Stimmt, ja, danke, ich freue mich auch drauf. Hat Spaß gemacht und ich habe Bock auf Bahrain 2 und bin dann auf die Erkenntnisse gespannt, über die wir reden können.
Das definitiv. Also ich glaube, es wird spannend, mal gucken, wie viel von dem, was wir heute so besprochen haben, sich bestätigt und was wir vielleicht, wie so oft, wie unsere Tipps halt sind, auch wieder in die Tonne werfen können. Bis dahin, bleibt bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Manche Fußballer werden Legenden, weil sie größer sind als das Spiel. Und manche, weil sie im entscheidenden Moment den größten Star aus dem Spiel nehmen. Guido Buchwald, der gehört zur zweiten Sorte. Im WM-Finale 1990, da macht er Diego Maradona unsichtbar. Nicht mit Glamour, sondern mit Auftrag, Plan und vor allem Disziplin. Diese Folge der 100 Fußballlegenden erzählt von 4 Jahren Warteschleife nach der WM-Ausbotung 1986, vom Herzschlagfinale 1992 mit dem VfB Stuttgart und von seiner zweiten Heimat in Japan. Guido Buchwald, der Mann, der Diego das Licht ausknipste. Überall, wo es Podcasts gibt, bei den 100 Fußballlegenden.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.